Guten Morgen miteinander. Ja, wir stehen ja mitten in der Osterferien inne, nach Ostern jetzt. Und ich dachte, ich nehme etwas Nachösterliches heute Morgen. Und zwar etwas, was mich eigentlich immer wieder unglaublich bewegt und wo ich den Eindruck habe, das ist eine der wichtigsten Botschaften für uns Christen. Trost und Hoffnung für Versager. Vielleicht seid ihr jetzt erstaunt. Trost und Hoffnung für Versager? Hallo? Wir sind doch keine Versager. Der vielleicht da vorne, aber wir doch nicht. Darum möchte ich mal sagen, gerade ich steige mal ein mit dem, für wer das heute keine Predigt ist. Das Thema ist nicht unbedingt für Christen, die einen reich gefüllten Rucksack voll mit geistlichen Ehrenurkunden haben, vielen guten Werken, biblischem Wissen, siegreichen Glaubenserfahrungen, so die Rambo-Christen, die Halleluja-Christen, was immer nur oben durchgeht, die das dunkle Tal von der Verzweiflung, auch vom Versagen, nicht kennen. Für die wird es auch so ein Gottesdienst sein, wo man rausgeht und sagt, das ist nicht unbedingt für mich gewesen. Ich lese einen Text. Der Petrus bestritt laut schreiend, steht dort hier in anderen Übersetzungen, vor allen Leuten laut schreiend, ich schwöre euch, ich kenne diesen Menschen nicht, und damit meint er Jesus Christus. Gott verdammt mich, wenn ich lüge. Wow! Das ist etwas vom Krassesten, was wir irgendwo finden können. Erstens mal die Verleugnung von Jesus Christus, das ist das eine. Aber nachher die Selbstverfluchung von Petrus, vom Leitjünger. Also es ist zwei Sachen. Es ist einerseits eben Verleugnung von Jesus Christus in der schwersten, in der entscheidenden Stunde von Jesus. Und nachher noch die Selbstverfluchung. Und noch während er das sagte, krähte ein Hahn, der Wecker geht. Und zwar nicht nur der Wecker am Morgen einfach, sondern das ist der Wecker gesehen für Petrus. In diesem Augenblick drehte sich der Herr um und sah Petrus an. Es gibt also einen direkten Blickkontakt von Petrus und von Jesus, wie das auch immer genau ausgesehen hat, dazumals. Aber es kommt dazu, Jesus dreht sich um und schaut der Petrus an. Es kommt zu einem direkten Blickkontakt. Und in dem Moment fallen die Worte, die Jesus ihm gesagt hat, voraus: Ehe der Hahn heute Nacht kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Und der Petrus hat ja gemeint, sicher nicht. Und dann heisst, er ging hinaus und weinte voller Verzweiflung. Ein Totalversagen. Ein katastrophales Totalversagen von dem Petrus. Und ich glaube, der Petrus, das Leben von Petrus grundsätzlich und einfach die Versagen, die er hatte, es ist eine Predigt für all diejenigen, und jetzt sage ich, für die ist die Predigt heute Morgen, die schwer zu schleppen haben, zumal an ihren Schwächen, an ihrem Versagen, vielleicht an Gewissensnöten, vielleicht an Versagensnöten, wo sie wieder reingefallen sind, oder vielleicht sogar in der Verzweiflung, ja, vielleicht sogar im Glaubenszweifel innen. Für die ist die Predigt heute Morgen speziell. Der Petrus wird uns gezeigt in der Bibel als einer, der ein begeisterter, ein top engagierter Mitarbeiter ist. Aber er ist auch vielmals einfach vorlaut, widersprüchlich, bemühend und schwach. Und ich weiss nicht, wie ihr es habt, wenn ihr Leute oder mit Leuten zusammenarbeitet oder wenn ihr Leute können einstellen könnt und ihr wüsstet voraus schon, wie widersprüchlich, wie schwach und wie versagend die Personen sind, wie bemühend die manchmal sind. Die wollen immer auf die Nase voll wie verrückt. Und nachher sacken sie dann wieder zusammen und dann ist nichts dahinter. Und sie wollen immer alles besser wissen. Sie hingen Fragen immer aus, mühsam. Und dann haben sie zwischen wieder so einen Anfall von Glaubensmut. Und haben fantastische Pläne. Und wenn es dann drauf und dran kommt oder die ersten Schwierigkeiten sind, dann geht dann gleich wieder alles zusammen. Ich weiss nicht, ob wir solche Leute als Mitarbeiter möchten. Ob wir gerne mit solchen Leuten zusammenarbeiten. Aber interessant ist, Jesus hat genau so eine in seine Mannschaft gewählt. Und er hat es vorausgewusst. Er hat alles schon gewusst. Und das finde ich krass. Er hat es voraus schon gewusst. Der Petrus wird uns zeigt, als wetterwendischer Draufgänger, eben so einer, so ein kleiner Anfall von Glaubensmut, einfach die verrücktesten Sachen möchte machen und auch macht. Wenn wir denken, wo er Jesus auf dem Wasser sieht laufen und zuerst ist ja Panik, es ist ein Geist und dann schlussendlich erkennen sie, es ist Jesus. Und hey, wenn es du wirklich bist, dann hey, ich will aus dem Boot raussteigen, ich will zu dir kommen. Hey, das müssen wir uns mal geben. Wer von uns hat den Mut, den Glaubensmut? Das ist ein Anfall von Glaubensmut, den der Petrus hat. Und Jesus sagt, komm. Und der Petrus kann. Noch niemand von uns konnte auf Wasser laufen. Aber der Petrus hat das können. Und dann sieht er eine Welle, oder? Und in dem Moment die Schwierigkeit kommt und dann sinkt der ganze Glaubensmut in sich zusammen. Nein, es geht ja doch nicht, oder? Die Probleme sind grösser und er sinkt, er bekommt Angst, er schreit um Hilfe. Jesus hilft ihm. Er war auch einer, der einfach, ach ja, immer alles hinten fragen wollte. Und bei der Gleichnis war das. Er ist, was meinst du jetzt damit? Und wie soll man jetzt das verstehen? Er war so ein Hinterfragender. Und zum Beispiel das Thema um Vergebung. Er ist angesagt und der Petrus holt gerade mal hoch oben rein. Er sagt, 7-mal, hä? Pro Tag 7-mal vergeben. Also, er geht ja nicht etwa tief rein. Er denkt, hey, wenn ich bereit bin, meinem Mitchristen oder irgendjemandem 7-mal am Tag zu vergeben, hey, boah, da bin ich doch schon einer, oder? Und Jesus sagt, nein, 7-mal, 70-mal pro Tag, 490-mal, das wär's. Oder er gehört auch zu denen, die gefragt haben, was bringt es mir eigentlich, dir nachher zu folgen? Er hat die Frage gerade offen gestellt. Hey, wenn wir denn schon so viel verzichten und da mit dir unser Handwerk zurückgelassen haben, was springt denn raus? Welchen Ministerposten bekommen wir denn? Da muss doch etwas rausspringen, oder? Oder Jesus redet von der Tempelzerstörung, meint ja etwas ganz anderes. Von seinem Körper hat Jesus geredet. Aber der Petrus wollte wissen, ja, wenn und wie und was genau, Datum und Uhrzeit und das Ausmaß und einfach so, alles ganz genau. Und dann ist er natürlich der 9-mal klug Besserwisser gesehen, wo immer gerade sofort auch schon die Antworten selber schon bereit hatte. Zum Beispiel war es ein riesiges Gedränge. Jesus war vollmals so richtig im Gedränge inne, sie waren unterwegs. Und Jesus wird angelenkt von einer Frau, von einer blutflüssigen, kranken Frau, in diesem ganzen Getümmel inne. Und sie wird augenblicklich gesungen. Und Jesus dreht sich um und fragt, wer hat mich angerührt? Und der Petrus, der hat ja die Antwort schon. Der sagt mit anderen Worten, er sagt es nicht ganz so krass, aber er sagt, ja, aber Jesus, jetzt ganz ehrlich, hey, das ist jetzt eine dumme Frage, die du hier stellst, weil da ist ja das Gedränge, da ist ja logisch, da kommst du Leute an, aber Jesus hat ja gar nicht das wissen, wer ist mir angekommen, sondern wer hat mir im Glauben angelenkt, dass ich heilen kann, dass Heilung von mir ausgeht. Es ist ganz um etwas anderes gegangen, aber der Petrus hat schon gewusst, ja, die Erklärung hat er schon gehabt. Oder der Einspruch von der Anweisung Jesu, nochmal zum Fischen rausfahren, da ist es ganz deutlich, weil da sagt der Petrus zu Jesus, du, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen, du musst jetzt einfach wissen, du bist Zimmermann von den Bergen und ich bin der Fischer vom See. Ich bin der Berufsfischer, ich weiss, wie es läuft. Und ich gebe dir jetzt mal gerade eine Lektion, Fische fährt man zu der und der Nachtzeit und so läuft das. Und das musst du einfach wissen, Jesus. Aber Jesus hat schon einen anderen Plan gehabt. Und er hat es einfach schon gewusst. Wir merken, das ist der Petrus, oder? Er wird uns so dargestellt. Er ist unglaublich sympathisch und er kommt uns ja, und ich glaube, er kommt uns allen unglaublich nahe damit. Wie menschlich er ist, wie er reagiert. Und dann sehen wir, es kommt zu einem mehrfachen, fatalen Versagen unmittelbar, bevor das Jesus Christus ans Kreuz geht und unsere Erlösung vollbringt. Er überschätzt seinen eigenen Glaubensmut und unterschätzt seine persönliche Schwäche. Und ich glaube, das ist etwas, was bei uns manchmal eben auch sehr oft das Problem ist. Und letztendlich, wir werden das sehen, führt Gott ihn in eine Zerbruchphase rein, wo ihn in Demut und damit auch in Sanftmut hineinführt. Und das ist einerseits heilsam, aber das weiß er gar noch nicht. Das ist eigentlich das Ergebnis. Aber wir sehen, er ist unglaublich selbstsicher und ganz wenig selbstkritisch. Er sagt ganz klar, wenn sich alle von deinen Jüngern, die wir hier jetzt zusammen sind, von dir würden abwenden, wenn alle sich abwenden, ich ganz sicher nicht. Auf die anderen kannst du den nicht verlassen. Das mag sein, aber auf mich hundertprozentig. Und das ist genau der Punkt, wo wir manchmal auch vielleicht zu kämpfen haben, wenn ein junges, christliches Bärli sich verliebt und dann heiratet. Und dann hören die, dass da irgendwelche Leute Eheprobleme haben, die Christen sich nennen. Und boah, wie kann das nur sein? Also bei uns wird es das sicher nie geben. Oder das Thema Kindererziehung. Oder ja, also ey, wie, dass man Kinder richtig erzieht und in Glauben erzieht und dass sie wirklich zum Glauben kommen und im Glauben stehen und wenn Jesus nachfolgt, du musst nur genug Vorbild sein und ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei uns einmal könnte anders sein. Oder ein Geschäftsmann, der überzeugt ist, es würde mir nie, nie in Sinn kommen, irgendwie eine Masche anzugehen, die betrügerisch wäre, wo ich jemanden würde bescheissen. Und plötzlich merkt er, er ist in finanzieller Not und plötzlich hat er irgendwo nicht ganz die Wahrheit gesagt bei einem Verkauf. Und plötzlich hängt er drin. Aber wir merken, oder, bei mir ganz sicher nicht. Ich würde doch nie, niemals in der Gemeinde fernbleiben. Ich kann das nicht verstehen, dass es Leute gibt, die der Gemeinde können. Aber andere, ja, das kann sein bei denen, ja, dass die halt Schwache im Glauben. Aber bei mir nicht. Und so gibt es auch Gemeinden, die überzeugt sind, unsere Gemeinde, das ist doch undenkbar, dass sich da hier Sünde oder Unversöhnlichkeit in unserer Gemeinde würde finden. Nein, wir sind die einzig richtig gute Gemeinde. Wir merken, okay, das gibt es auch. Vielleicht habe ich es jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt. Aber wir finden es wahrscheinlich. Und der Petrus hat ganz sicher zu denen gehört, er hat sich total selbst überschätzt und seine Schwächen noch nicht kennt. Er war voll überzeugt. Und ich bin überzeugt, er war wirklich überzeugt von dem, was er sagt. Und dann sehen wir, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Er sagt das hier und nur ganz kurz nachher sagt Jesus, hey, kommt mit mir, betet mit mir, jetzt ist die schwerste Stunde. Hey, kommt, wir machen eine Gebetsstunde, haltet mit mir im Gebet an. Und dann sehen wir, als Jesus zurückkam, schliefen die Jünger alle, auch der Petrus hat geschlafen. Hat tief durchgebracht, hat voll die Gebetszeit verpennt, kann man sagen. Und Jesus sagt zu ihnen, der hat nicht einmal eine Stunde mit mir in dieser Zeit wachen, der verschlafen. Das, was, hey, vorher hat er gerade gesagt, ach, ja, die anderen sind Versager. Ich nicht. Aber jetzt ist er scheinbar nicht bereit gewesen und hat das irgendwie auch nicht können, mit Jesus zu wachen. Dabei hat Jesus dort hier etwas ganz Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, hey, wir sollten wachend sein, damit wir nicht in der Anfechtung fallen. Wir kommen dazu. Übrigens, wir haben früher als Jugendliche, ich weiß nicht, ob man das heute noch kennt, haben wir den Vers hier, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, haben wir geändert, wenn es darum gegangen ist, am Sonntagmorgen in Gottesdienst zu gehen, wenn man vielleicht am Samstag oben lang noch Uno gespielt hat oder was weiß ich, das haben wir zu unserer Zeit noch gemacht. Auf jeden Fall, wenn es dann spät ist worden, dann haben wir aber gesagt, der Geist ist willig, aber das Bett ist warm. Er war voll überzeugt, er war gutmeinend, aber er war furchtbar irrend. Furchtbar irrend, ob schon er es so gut gemeint hat. Und zwar sieht er oder meint er, es gäbe eine Lösung ohne Kreuz. Ein Problem, das wir heute manchmal auch in den christlichen Kreisen haben. Eine Lösung ohne das Kreuz, ohne das Sterben von Jesus Christus gibt es nicht. Und es ist das Fatalste, wenn wir dort hier denken, das könnte es vielleicht doch geben. Ist das unbedingt nötig gewesen? Hätte es denn nicht noch einen anderen Weg gegeben? Der Petrus hat nämlich versucht, mit aller Macht Jesus davon abzubringen, ans Kreuz zu gehen. So etwas darf dir nicht passieren, auf gar keinen Fall. Das darf nicht sein. Und Jesus braucht dort hier die stärkste Aussage. Das finde ich ganz krass, dass er sagt, hey, geh weg von mir, Satan. Und vorher hat er noch gerade gesagt, hat ja der Petrus ihn gerade noch gesagt, du bist der Sohn Gottes, du bist der Messias, du bist der verheißene Messias. Und Jesus sagt dann noch zu ihm, das ist nur ein paar Sätze vorher eigentlich, ja, das kommt nicht von dir, das hat der Heilige Geist dir eingegeben. Und jetzt kommt etwas, das ist sowas von menschlich. Nein, ohne Kreuz müsste es doch gehen, ohne das Leiden. Manchmal geht es nicht ohne Leiden. Und dann kommt das unüberlegte Beharren. Also wir gehen die Versagenssachen von Petrus jetzt durch. Fusswäschig steht an, Jesus geht vor jedem Jünger in Knäu mit einer Schürze umbunden. Man muss sich das vorstellen. Der so geheilt hat, der ein paar Tage vorher noch gerade jemand aus dem Grab raus, der bereits im Verwesen war, komm raus, Lazarus zugerufen hat und der ist rausgekommen. Der ist jetzt vor seinen Jüngern und zwar vor jedem, auch vor einem Judas und vor einem Petrus und wäscht ihnen die Füße. Und wenn er zum Petrus kommt, sagt er, nee, du bist der Messias, du nicht, nein, das nicht. Er wehrt sich, nie und nimmer wäschst du mir die Füße, nie und nimmer. Und Jesus sagt, wenn ich die jetzt nicht wäsche, deine Füße, dann wirst du keine Gemeinschaft mit mir haben. Das geht letztendlich. In dem Moment sagt der Petrus, ja, dann hätte du mich ganz waschen, oder? Das sehen wir auch wieder, das Stürmischen, oder? So, das, ja, dann kommt der gerade ganz, oder? Und Jesus sagt, nein, nicht ganz. Aber die Füße, immer wieder, die werden schmutzig. Wir werden immer wieder schmutzig, wir haben immer wieder Vergebung nötig. Das ist ja die Botschaft, die daraus rauskommt. Und ja, es ist einfach schön, wie Jesus mit ihm hier den Weg geht und wie wir sehen, wie manchmal das jetzt der Petrus hier reintrampelt. Und nachher sehen wir, wie ungeistlich, aber sehr menschlich er reagiert. Er ist so der Impulsivmacher. Selbst ist der Mann, das sehen wir, wo er dem Hohepriester, seinem Knecht, im Garten, wo Jesus verhaftet wird, wutsch, er zückt, der Petrus zückt sein Schwert und wusch, haut rein und haut einen Malchus, so heisst der Knecht vom Hohepriester, haut ihm gerade geschwingen das Ohr ab. Da sehen wir, wie impulsiv der Petrus am Handeln ist. Aber er hat nicht Jesus gefragt, er hat nicht Gott gefragt, er hat einfach impulsiv, menschlich gemacht. Nach dem Motto, selbst ist der Mann, wenn es jetzt auf mich ankommt, dann doch jetzt. Und Jesus sagt, hey, steck dein Schwert sofort zurück. Das ist nicht, hey, das ist nicht dran. Wer zum Schwert greift, wird das Schwert umkommen. Und dann kommt es zum Totalversagen. Das finale Totalversagen, exklusiv das Treueversprechen, endet in der Verleugnung und in der Selbstverfluchung. Er sagt nochmal, es mag sein, alle wenden sich ab, ich bin stark. Und Jesus sagt zu ihm, heute ihr, und er sagt das auch zu Petrus, nicht eine Stunde mit mir wach bleiben. Und dann lesen wir. Petrus beschritt das laut schreiend vor allen Leuten. Dreimal. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagt er zur Magd, wo dir sagt, du, die habe ich doch auch mit dem zusammen gesehen. Ich weiß gar nicht, von was du redest. Keine Ahnung. Stellt sich blöd, oder? Nicht wissen. Und dann kommt das erste Mal, er sagt, ich kenne den nicht. Ich kenne den nicht. Das ist hart. Und dann kommt die Steigerung, er sagt, ich schwöre. Ich schwöre, ich kenne ihn nicht. Er beschwört das und dann kommt die Selbstverfluchung, Gott soll mich verdammen, wenn ich lüge. Jesus weiß voraus. Jesus hat es gewusst voraus, was wird kommen. Jesus hat ums Versagen von Judas gewusst und er hat ums Versagen von Petrus gewusst. Er hat gesagt, wachet und betet, damit ihr nicht in der Anfechtung fällt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Hey, liebe Leute, wir müssen ins Gebet, weil es gibt Versuchungen zur Sünde. Hey, wir müssen im Gebet die Kraft bekommen. Jesus bekommt die Kraft, er wird von einem Engel gestärkt, so steht es ja, im Garten Gethsemane. Und Jünger, ihnen fehlt die Kraft. Und Petrus fehlt sie. Und darum sagt Jesus zum Petrus, ich sage dir, heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und dann sehen wir, das mehrfache Totalversagen von Petrus in der Gebetsunterstützung, in dem, dass er sich überheblich über die anderen gestellt hat, in dem, dass er mit dem Schwert dem Beamten das Ohr abschlägt, in dem, dass er Jesus verleugnet, in dem, dass er sich selber verflucht. Gott soll mich verdammen. Und Jesus hält trotzdem an ihm fest. Er hält fest. Warum kann ich das sagen? Weil es vorher steht. Jetzt müssen wir wieder zurückgehen, bevor das alles passiert ist. Sagt Jesus zum Petrus, Simon, pass mal gut auf. Hey, pass mal gut auf. Ich habe dir etwas Wichtiges sagen. Wenn das so kommt, dann pass mal ganz gut auf. Ich habe dir eine ganz wichtige Botschaft. Der Satan ist hinter euch her, um euch wie Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Du hast nicht mehr beten können. Du hast verschlafen, du hast verpennt. Aber ich habe für dich gebetet. Jesus hat nicht nur für sich betet, er hat auch für seine Jünger betet. Wenn du dann, er redet vor einer zukünftigen Entwicklung, wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Und jetzt könnten wir in 1. Petrus 5 schauen, was er dort ist, der sagt. Der überhebliche Petrus, der Hochmütige widersteht Gott. Aber der Sanftmütige, der Demütige gibt er Gnade, sagt er dort hier. Und er ruft auf zur Sanftmut und zu der Gnädigkeit innerhalb von der Gemeindeleiter ruft er dort hier auf. Jesus wendet sich den Versager zu und nicht von ihnen ab. Er tut niemals, und jetzt das möchte ich, dass ihr euch das merkt, der Versager sich die abschreiben und sagt, mit denen, wo die nichts mehr zu tun haben. Ob schon der Petrus hier Jesus verleugnet, ich kenne ihn nicht, er verleugnet Jesus und er sagt sogar noch, Gott soll mich verdammen, wenn ich lüge. Das ist eben die stärkste Ablehnung von Gott überhaupt. Was hier passiert. Und dann noch, während er das sagte, krähte ein Hahn in diesem Augenblick, drehte sich der Herr um und sah Petrus an. Und jetzt ist die Frage, was ist denn das eigentlich für ein Blick gewesen? Ein vernichtender Blick? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein Blick von der Gnade gewesen. Ich glaube schon, dass es auch ein Blick ist von der Traurigkeit. Das glaube ich auch. Aber nicht von der Ablehnung und vom Hass. Ein vernichtender Blick. Ich glaube, es war ein Blick gewesen, wir können uns das gar nicht vorstellen, was für ein Blick das muss gewesen sein, was für ein Blick hier Jesus zum Petrus hatte. Und dann geht er raus und voller Verzweiflung über sein Versagen, sein Totalversagen, mehrfach versagt hat er. In dieser kurzen Zeit mehrfach hat er versagt. Und dann gibt es die Privataudienz für den reumütigen Versager. Interessant ist, der Levin hat ja letzte Woche über die Auferstehung, über die Ostern predigt, über die Frauen, die Jesus begegnet sind. Und dann heisst es, dass die Frauen den Auftrag gegeben haben, geht und sagt seinen Jüngern auch Petrus. Hey, habt ihr euch schon mal gefragt, wieso das dort hier steht? Auch Petrus. Das ist doch auch einfach einer gesehen. Auch Petrus, sagt es auch ihm. Das hat sich bereits einmal gesprochen. Der hat sich irgendwie schon abgesondert. Der ist schon irgendwie rausgefallen aus dem Ganzen raus. Auch Petrus. Die gute Nachricht, die er schreibt dort hier, das finde ich eine ganz schöne Formulierung. Vor allem Petrus. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Und dann steht interessanterweise auch wieder, das wird so rausgekommen, er ist tatsächlich auferstanden. Er ist Petrus erschienen. Er ist Petrus, ja, der andere auch erschienen. Aber hier auch der Petrus, auch der Petrus. In 1. Korinther 15 steht, er hat sich zuerst Petrus gezeigt, später allen aus dem Kreis der Jünger. Dort wird es noch konkretisiert. Zuerst ist der Petrus dran. Zuerst. Ich glaube, dass der Petrus irgendwo, ich weiß, wir wissen nicht genau, was er nach dem gemacht hat, aber ich kann mir vorstellen, er wäre am liebsten im Boden versunken. Er hat sich am liebsten verkrümmelt. Er hat am liebsten einfach nichts mehr zu tun gehabt. Aber Jesus hat ihn aufgesucht. Jesus hat sich ihm zeigen. Jesus hat mit ihm das Gespräch gesucht. Ihm seine Liebe, seine Vergebung, seine Gnade, seine Wiederherstellung kundtun. Und nachher kommen ein paar Tage später, erschien Jesus seinen Jüngern noch einmal, und jetzt sind wir im Johannes 21, zum dritten Mal am See von Tiberias. Und das geschah so. Und dann wird das dort hier formuliert, wie das passiert ist. Und ihr kennt die Geschichte. Der Petrus sagt sich, ich gehe jetzt fischen. Das ist ja das, was er konnte. Das ist ja das, was er konnte. Das hat er gelernt und das kann ich. Ich gehe jetzt das, was ich kann. Machen. Und nachher sagen die anderen, ja, wir kommen mit. Und nachher heisst es, und sie haben die ganze Zeit gefischt und sie haben nichts gefangen. Und der Petrus merkt, nicht einmal das kann ich. Nicht einmal das kann ich. Und dann steht einer am Rand, am Strand vom See und ruft ihnen zu, habt ihr etwas gefangen für zum Morgen? Nein, wir haben nichts gefangen. Ja, dann werfen sie das Netz auf der rechten Seite aus. Und sie werfen es aus und sie haben den Fang ihres Lebens. Sie können nämlich die Netze gar nicht mehr einziehen. Und in dem Moment kümmert sich der Petrus nicht mehr um den Riesenfang, den Fang seines Lebens. Ihm ist nur eins wichtig, weil er kennt, das ist der Meister. Das ist Jesus. Und er kumpelt aus dem Boot raus, schwimmt in einem Rekordschwung, nehme ich an, zu Jesus, um ihm als Erster begegnen. Ich sehe die Sehnsucht, die Liebe, die der Petrus für den Meister hat. Und dann essen sie zusammen zum Morgen. Und dann kommt ein heilsamer Neustart. Und ich sehe, um was geht es eigentlich? Es geht nicht um die Leistung, es geht nicht um die guten Vorsätze, es geht nicht um Erfolg, sondern es geht um alles andere. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon, und jetzt ist ganz wichtig, dass wir den Text einfach so, wie er da steht, nehmen und durchgehen. Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Das ist jetzt schon gerade ein bisschen ein Seitenhieb gewesen. Das war jetzt fast ein bisschen schon ein Dolchstoss von Jesus, wo er Petrus sagt, mehr als die anderen. Liebst du mich mehr als die anderen? Und er braucht das Wort Agape, das heisst Bedingungslos. Liebst du mich bedingungslos? Mehr als die anderen? Jetzt ist interessant, was der Petrus sagt. Ja, Herr. Ja. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und jetzt ist interessant, eben das haben wir leider nicht in der deutschen Übersetzung, aber im Griechischen ist hier ein anderer Begriff. Es ist ein viel abgeschwächterer Begriff. Der Petrus antwortet mit dem Begriff Phileo. Das heisst, du weißt, dass ich dich mag. Im Berndeutschen würde man sagen, dass ich dich gern habe. Das ist nicht, dass ich dich bedingungslos liebe. Und er sagt schon gar nicht mehr als die anderen. Von dem nimmt er schon mal Abstand. Und das ist jetzt schon ganz interessant, wie sehr der Petrus hier ganz anders antwortet. Du weißt es, ich mag dich, ich habe dich gern. Dann weide meine Lämmer, sagt Jesus. Er sagt Lämmer, zuerst mal, Lämmer, die kleinen Schöfli. Weide meine Lämmer. Ich habe einen Auftrag, ich habe eine Verantwortung für dich. Und Jesus wiederholt die Frage. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Agape, bedingungslos, liebst du mich? Jetzt sagt Jesus auch nicht mehr als die anderen. Aber liebst du mich? Bedingungslos, liebst du mich bedingungslos? Und der Petrus antwortet, ja, Herr. Antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Braucht wieder einen anderen Begriff, Phileo. Du weißt, dass ich dich mag, dass ich dich gern habe. Freundschaftlich. Ich habe eine enge Beziehung zu dir, aber ich kann nicht bedingungslos, mit anderen Worten. Dann hüte meine Schafe. Schafe, jetzt schon die Erwachsenen. Schafe. Und Jesus sagt, meine, nicht deine. Du bist nicht der Hirt. Aber du hast einen Hüteauftrag. Es gibt kein Hirt, außer Jesus Christus. Noch einmal fragt er Simon, Sohn des Johannes. Hast du mich lieb? Und jetzt ist interessant, das sagt jetzt Jesus. Jesus sagt, hast du mich lieb? Und er sagt, magst du mich? Hast du mich gern? Und ich schaue das so an, dass Jesus jetzt hier auf die Stufe von Petrus geht, wo er sagt, ich mag dich, ich habe dich gern. Und Jesus redet nicht mehr von der Agape-Liebe, wo niemand herkommt. Jesus redet hier von der Phileo-Liebe, von der freundschaftlichen Liebe. Und wir kennen das, wenn jemand Erwachsenes zu einem Kind runtergeht. Und dann geht man ja so runter, oder? Auf Knie. Und redet nachher so auf Augenhöhe mit dem Kind. Und sagt, ja, aber wie geht's dir? Ja, was tut dir denn weh? Oder so. Und Jesus ist auf der Höhe von Petrus, geht aber auf seine Flughöhe und fragt ihn, magst du mich? Hast du mich gern? Und der Petrus gibt ihm auf diese Höhe Antwort und sagt, und wird zuerst traurig, weil Jesus ja die Frage zum dritten Mal stellt und sagt, du weißt alles. Du weißt alles. Du weißt alles voraus. Du weißt es. Und du weißt auch, dass ich dich mag. Dass ich dich gern habe. Und ich glaube, das hat er gewusst, der Petrus. Und ich glaube, das ist auch so gewesen. Und Jesus hat das gesehen. Der Petrus hat mich gern. Und dann sagt Jesus zum dritten Mal, dann weide meine Schafe. Dass der Begriff Kohlenfeuer, der kommt im Neuen Testament nur zweimal vor. Kohlenfeuer. Bei einem Kohlenfeuer ist das passiert, dass der Petrus Jesus dreimal verleugnet hat, bei einem Kohlenfeuer. Das ist das eine Mal, wo das Kohlenfeuer vorkommt. Und bei einem Kohlenfeuer bekennt Jesus dreimal, Jesus sinne, ich mag dich, ich habe dich gern. Und bei diesem Kohlenfeuer wird er von Christus dreimal neu berufen. Weide meine Lämmer. Oder Schafe nachher. Es ist eine Steigerung auch dort drinnen. Mir fällt auf, Jesus hat dem Petrus keine Schuldgefühle angehängt. Keine Schuldgefühle angehängt. Das ist Gnade. Das ist liebevolle Wiederherstellung. Das ist der mehrfach vergebende. Und Jesus sagt, hey, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Lehre von mir, sagt Jesus. Und manchmal ist es nötig, ja, ich glaube, manchmal ist es nötig, dass wir in einen Zerbruch kommen, vielleicht ja sogar in ein Tod. Tauversagen rein. Damit wir merken, wie schwach eigentlich wir sind. Und dass wir alle Versager sind. Hier oder dort. Und dass wir Gnade immer und immer und immer wieder nötig haben. Die Fußwäschungen von Jesus nötig haben. Und dass wir nicht in der Lage sind, die Agape-Liebe, die göttliche, bedingungslose Liebe umzusetzen. Nicht gegenüber Gott und auch nicht gegenüber einander. Aber Gott möchte uns helfen durch den Heiligen Geist, dass wir fähig sind zu dieser Phileo-Liebe. Jesus hat ihn nicht öffentlich abgekanzelt. Was bist du eigentlich für einen elenden Wurm? Lesen wir nicht da. Nein, wir lesen ganz eine andere Kommunikation. Jesus nimmt ihm auch kein Versprechen ab. Aber gell, Petrus, das versprichst du mir aufs neue Jahr. Das machst du nicht mehr. He? Du bist in Zukunft schon ein bisschen anders. Natürlich wünscht sich das Jesus. Natürlich, logischerweise, wo Gott eine Veränderung in unserem Leben, das ist doch ganz klar. Es ist falsch, wenn wir denken, Gott nimmt uns an, wie wir sind, und wir dürfen bleiben, wie wir sind. Der Petrus ist nicht gleich geblieben. Er hat Gnade verstanden. Und Gnade, das Gnadenverständnis, hat ihn verändert. Nicht, dass er einfach, ja, spielt ja alles keine Rolle. Aber er wird ein ganz anderes Verständnis auch gegenüber seinen Mitchristen, die versagen. Ein gnädiges, ein sanftmütiges Verständnis. Jesus stellt nur eine einzige Frage. Nur eine einzige Frage. Er sagt nicht, kannst du das und jenes und bringst du den und den Erfolg und wie viel weißt du und wie viel kannst du und was weiß ich. Die wichtigste Frage bei Jesus ist die Frage von der Liebe. Die Frage vom Verständnis. Und wenn wir seine Liebe, seine Gnade verstanden haben, wirkt das in uns innen etwas. Das ist Liebe, das ist Staunen über seine Liebe. Und er möchte eigentlich nur eine Antwort. Hey, habt ihr das verstanden? Und liebt ihr mich? Habt ihr mich gern? Mögt ihr mich? Und dann, wenn wir das beantworten können, dann bekommt der Petrus hier eine verantwortungsvolle Aufgabe. Seine, und ich habe es hier extra kursiv, seine Schafe. Die Gemeinde, das sind nicht meine Schafe. Es sind seine Schafe. Es ist die Herde von Jesus, wo wir drinnen als Verantwortungsträger reingenommen sind. Es sind seine Menschen, die er geschaffen hat, die er möchte rufen, nächste Woche die Kinder. Es sind seine Kinder, seine Geschöpfe. Und er möchte uns brauchen. Weide meine Lämmer. Hey, gebt ihnen die gute Botschaft von Jesus Christus weiter. Dass sie gesättigt und genährt werden. Dass sie vorankommen. Und dass, wenn Menschen ihn noch nicht angenommen haben als Retter, als Heiland, dass sie ihn dürfen lernen kennen. Und dass wir an dem Punkt hergeführt werden. Aus dem, was wir selber erfahren haben. Nämlich seine Gnade und Liebe. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen einfach. Ja, ich staune immer wieder neu, also über die Geschichte von Petrus, über sein Versagen, wie menschlich, dass er einfach überkommt und auch darüber berichtet wird. Und wie oft wir uns da drinnen finden. Und ich danke dir einfach für das unglaubliche Gnadengeschenk, das du ihm geschenkt hast, aber genauso auch uns schenkst. Und mit dieser Frage kommst du zu uns. Ja, und wir dich gerne haben, und wir dich lieben, und wir dir nachfolgen wollen. Und dass du uns dann einsetzt in dem Auftrag, den du uns gegeben hast, deine Lämmer, deine Schafe zu weiden. Ein herzlichen Dank für deine Gnade, für deine Liebe. Amen.